Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Es gibt nicht so viele Autorinnen und Autoren, die komisch und überzeugend von dieser schwierigen Angelegenheit namens Leben erzählen können, auch von den harten und traurigen Seiten. Verena Rossbacher, die gehört auf jeden Fall zu dieser kleinen Gruppe und das zeigt sie jetzt auch wieder in ihrem neuen Roman Mon Chéri und unsere demolierten Seelen. Gleich unser Thema hier in der Lesart. Eine Frau fühlt sich wie ein gestrandeter Wal oder wie verwelktes Basilikum, also am Ende, obwohl sie gerade mal 40 ist. Von dieser Frau erzählt Verena Rossbacher in ihrem neuen Roman Mon Chéri und unsere demolierten Seelen. Wenn Sie gerade ein Buch suchen, bei dem man öfter laut lachen muss, das kann man ja brauchen als Gegengewicht zu den Nachrichten dieser Tage, das könnte dieses Buch sein. Wobei heulen müssen Sie da vielleicht auch, ich will es nur gesagt haben. Heute erscheint dieser Roman und ich habe Verena Rossbacher gefragt nach dem ungewöhnlichen Manöver, mit dem sie dieses Buch beginnt. Man wird da nämlich vor diesem Roman gewarnt. Da steht, falls Sie in einem Buch gern etwas über Sex lesen möchten oder über Träume oder über jemanden auf dem Klo, dann sollten Sie dieses Buch schnell wieder weglegen. Also Verena Rossbacher, warum steigen Sie denn mit so einer Warnung ein in den Roman?
Ach, tatsächlich, mich hat das immer beschäftigt, Sex in Filmen, also in Kinofilmen, Fernsehfilmen, aber auch in Büchern. Ne? Meistens misslingt es, diese Beschreibung. Ne? Ich persönlich fühle mich meistens unwohl. Ich finde es peinlich. Im Zweifelsfall ist es unfreiwillig komisch. Aber ich habe selten einmal irgendwo gelesen oder gesehen, dass es wirklich funktioniert oder dass es einen berührt, ne? Wenn man so will. Und mir hat das immer zu denken gegeben. Ich habe mich gefragt, was bezweckt das eigentlich? Ne? Oder ist das dieses gemeinsame Unwohlsein, das wir empfinden dabei? Oder ist das etwas, was wirklich nur mir so geht dabei? Ne? Also es hat, ging mir so im Kopf rum. Ne? Und für mich war irgendwie klar, wenn Sex in Büchern vorkommt, dann muss es auch eine gewisse Komik beinhalten. Ne? Also ohne Selbstironie, finde ich, geht auch Sexualität im Leben nicht, geschweige denn in Büchern, in Literatur. Und der Einstieg ist natürlich insofern auch witzig gemeint, zumal die Erzählerin, also Charlie Benz, das Ganze dann ja auch revidieren muss. Ne? Sie kommt in Situationen, wo sie nicht mehr drum herum kommt, über Sex zu reden, einfach weil die Tatsachen irgendwie im Raum stehen.
Und, es passiert halt auch.
Es passiert halt auch, ja. Genau. Ja. Ne? Ja. Und insofern spielt es natürlich mit diesem Momentum und versucht aber dennoch eigentlich eine Form zu finden, die okay ist. Also wo es okay ist, etwas zu erzählen, was erzählt werden muss und trotzdem die Leserschaft nicht sich in peinlichen Windungen zwingt. So, das war eigentlich mein Wunsch.
Ihre Erzählerin, die Charlie, ich habe schon gesagt, fühlt sich wie ein gestrandeter Wal, sagt sie selber gerne. Und eine richtig herzhafte Charakterisierung ihrer Lebenslage gibt es mal von ihrer Schwester Sibylle, die sagt, Charlie fühle sich einsam, ausgebrannt, verbittert, verängstigt, dumm, frustriert und hässlich. Das ist ja eine derbe Aufzählung. Klingt nach einem richtig hoffnungslosen Fall, ne?
Ja, an und für sich ja. Wobei man natürlich sagen muss, dass sie ihre Schwester auch sehr gerne als Klagemauer benutzt. Ne? Also sie jammert auch einfach viel. Sie ist auch sehr selbstmitleidig und ist, glaube ich, aber die weitesten Teile ihres Lebens ganz gut klargekommen mit sich und der Welt. Ne? Also das hat so, in den letzten Jahren hat das wie an Schwung und Energie verloren. Ne? Und insofern, Sibylle als Anpackerin, sie ist eher eine, die halt immer Entwicklung groß auf ihre Stirn geschrieben hat und vorwärts gehen und weitergehen und was Neues machen und was lernen und so weiter. Und sie ist natürlich der Meinung, da muss was verändert werden. Und das ist ja sozusagen der Beginn der ganzen Geschichte. Ne? Also Charlie am Boden und Sibylle, ihre Schwester, die findet hier, jetzt kommt was Neues.
Bevor wir zu den Veränderungen kommen, noch kurz ein Detail, das ich besonders schön fand. Zu den Ängsten von Charlie gehört die Angst vor Post, also vor Briefen. Die macht sie prinzipiell nicht auf, sondern hat da so einen, geht zu jemandem, der für sie diese Briefe öffnet. Sie haben ja sehr viel erfunden für dieses Buch, viele überraschende Formulierungen vor allem. Haben Sie diese Angst vor Post, haben Sie die auch erfunden?
Nee, gar nicht. Also die Postangst ist tatsächlich ist ein Problem, unter dem gar nicht so wenige Leute leiden. Also mir bekannt auch relativ viele Autoren hassen dieses Momentum des Postöffnens. Und es gibt dafür diesen Dienst, also diesen Postservice, also Leute, die für Geld für Sie die Post öffnen, gibt es tatsächlich. Also
wirklich?
Das ist, ja, man kann da diverse Abo-Kategorien, also das ist Nichts davon ist erfunden. Das ist im Buch eigentlich wie in der Realität. Also Herr Schabowski, der Postengel, könnte auch hier irgendwo in Dahlem herumspazieren und auch Ihre Post öffnen, so Sie das wünschen.
Ja, im Moment komme ich noch klar mit meiner Post. Vielen Dank. Dieser 500-Seiten-Roman, das ist jetzt kein Lamento über Charlies verpfuschtes Leben, eher im Gegenteil, obwohl es erst eben nicht so aussieht. Wie kommt denn dieser gestrandete Wal jetzt wieder zurück ins Wasser? Wie kommt der wieder ins Schwimmen? Was können Sie uns dazu schon mal verraten?
Naja, der tatsächliche Ausgangspunkt ist ja, dass ihre Schwester Sibylle, die eine große Esoterikerin vor dem Herrn ist, ihr eine Familienaufstellung schenkt. Also wenn man so will, also man geht dorthin, um seine Probleme zu lösen anhand von Stellvertretern, die man im Raum verteilt und dann soll da alles Mögliche in die Gänge kommen und sich verändern. Und Charlie Benz lehnt das natürlich kategorisch ab, wie sie alles ablehnt, was von ihrer Schwester kommt und in diese esoterische Schiene hineingehen könnte und macht aber dann auch immer alles. Ne? Also es ist bei ihr auch wie so ein All-You-Can-Eat-Buffet. Ne? Also wenn es was gibt, dann wird es auch gegessen. Dann nimmt sie das auch mit und also geht sie auch zu dieser Familienaufstellung. Zumal ihr Postengel Herr Schabowski ihr auch dezidiert dazu rät. Ne? Also er meint, was kann man schon groß verlieren.
Familienaufstellung, das beschreiben Sie auch sehr detailliert. Haben Sie das eigentlich selber mal ausprobiert?
Ja, natürlich. Recherche ist alles, sage ich Ihnen.
Aha, und darf ich mal fragen, hat das auch bei Ihnen was ausgelöst?
Es hat große Dinge in Bewegung gebracht. Also so viel kann verraten sein, diese Familienaufstellung ist sehr viel davon entspricht meinen eigenen Erfahrungen. Also das ist nicht an den Haaren herbeigezogen, was Charlie Benz da erlebt.
Da kommt dann wirklich viel in Gang in ihrem Leben. Also ich will mal ein paar Sachen andeuten. Die ist ja notorisch einsam vorher, Charlie. Auf einmal hat sie drei Männer parallel am Start. Dann fühlt sie sich für diesen Herrn Schabowski, ihren Postengel, den Sie schon erwähnt haben, für den fühlt sie sich verantwortlich, weil der schwer krank ist. Dann erbt sie ein Hotel und das Allerwichtigste, sie wird auch noch schwanger. Das ist dann ein richtig volles Lebensprogramm, was Sie dieser gestrandeten Frau dann aufpacken, ne?
Absolut. Also sie schöpft aus den Vollen schlussendlich, ja. Das wird sehr üppig für sie.
Und Sie haben ja auch das Esoterische schon angesprochen. Die Charlie, die sagt irgendwann mal, sie sei ja ganz unten auf der Esoterik-Skala. Also sie kann mit all dem nichts anfangen. Sie glaubt nicht mal an Yoga, höchstens an Paracetamol. Jetzt ist es aber so, dass sie dann diesen Schabowski zu allen möglichen Esoterikveranstaltungen schleppt. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Lach-Yoga, Bioenergetik-Stunden, Ayahuasca-Seminare oder wie das heißt. Und dann gibt es eine Sache, die heißt Channeln mit Engeln. Und da war, muss ich sagen, da war ich wirklich am Ende meiner persönlichen Esoterik-Skala. Ich bin da sowieso nicht sehr begabt, aber ich habe mich gefragt, was will mir jetzt Frau Rosbacher denn damit erzählen, dass einem in der Not jetzt alles hilft, sogar Channeln mit Engeln oder was?
Das möchte ich persönlich Ihnen natürlich überhaupt nicht sagen. Das ist natürlich Sibylle, von der diese ganzen Vorschläge kommen. Und Sibylle hat ihre Esoterik-Skala ist nach oben hin offen. Also da gibt es kein Ende. Und Channeln mit Engeln, na, Sie können da Kontakt mit Ihrem persönlichen Engel aufnehmen und wer weiß, was daraus erwachsen kann. Ich persönlich habe das, muss ich sagen, leider noch nicht probiert. Also es ist nicht so, dass ich alles am eigenen Leibe recherchiert und erfahren hätte. Da muss ich leider passen.
Ihr Roman, das ist ein Buch von der Art, die einem eigentlich ja, Lust aufs Leben machen und Mut zum Leben machen, würde ich sagen. Also jetzt meine Erfahrung. Sind das eigentlich Bücher, die Sie selbst auch gerne lesen?
Also erstmal ist es wahnsinnig schön, dass Sie das sagen. Das war mein Wunsch, das war meine Hoffnung, dass das tatsächlich funktioniert. Ne? Also dieses, es macht Mut zum Leben, Hoffnung zu leben und es macht, finde ich, oder das war so der andere Wunsch oder das andere Anliegen, das ich hatte. Es macht auch Mut, dem Sterben offen entgegenzusehen, beziehungsweise es als Teil des Lebens zu integrieren und zu akzeptieren. Und was heißt, ob ich gerne solche Bücher lese? Ne? Also das ist etwas, wo ich merke, dass ich das eigentlich im Schreiben so gar nicht selber entscheide oder das abgleiche mit dem, was ich lese. Ich lese ziemlich querbeet, so ziemlich alles. Was ich merke, ist, was ich schon sehr schätze, also je länger ich lebe, desto mehr, das ist tatsächlich das Prinzip Hoffnung. Ne? Also ich spreche nicht unbedingt von einem Happy End oder von einem, dass alles eitel Freude ist, aber dass man trotz aller Traurigkeit, die ja da ist, die ja auch in diesem Buch absolut eine große Rolle spielt, aber dass trotzdem man das Gefühl hat, es ist in Ordnung und man kann das tragen und auch mit trotz allem Leid und aller Trauer auch mit Freude tragen. So, das schätze ich tatsächlich auch in Literatur, die ich lese. Ja.
Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Ihre Charlie, die hat irgendwas mit dem Schriftsteller Peter Handke am Laufen. Das ist ganz offensichtlich, denn Handke ist quasi das allererste Wort auch in dem Text. Und dann kommt Charlie immer wieder mit Handke, Handke, Handke. Sie will sogar kurz ihre Tochter nach Peter Handke, dem Schriftsteller, benennen. Warum haben Sie den eigentlich so prominent in Ihr Buch geholt?
Ach, das hat sich eigentlich aus Zufall ergeben. Also ich las einmal dieses wahnsinnig witzige Interview mit Handke, wo er sich ausführlichst zu Sexualität in Romanen und in Filmen auslässt. Und ich damals dachte, ja, das ist, da sagt es mal jemand so, ne? Da bringt es mal jemand auf den Punkt, was ich eigentlich auch finde und was ich so nie formulieren konnte. Ne? Also dieses große Unbehagen, das mich da immer befiel, wenn ich vor irgendwelchen ausufernden Sexszenen im Kino saß. Und das war eigentlich der im Grunde witzig gemeinte Aufhänger für dieses Buch. Und dennoch habe ich das, da es sich ja als Thema durchzieht, ne? Also was kann man sagen, was kann man behaupten, wo muss man dann eigentlich auch wieder zurückkrebsen und revidieren und wo hat das eigentlich, was man gesagt hat, bestanden? Also sie redet da, spuckt da große Töne bezüglich Sexualität und Klogängen und so weiter und schlussendlich, was sehen wir? Charlie Benz auf dem Klo, ne? Also das ist, sie muss dann merken, ne? Man kann sehr viel behaupten und sagen und in der Realität ist es dann eben doch manchmal sehr, sehr anders. Und da fand ich irgendwie Handke in seiner Radikalität, die ja so ein bisschen Richtung Thomas Bernhard auch geht, ne? Also einfach mal eine Behauptung machen. So, ne? Das finde ich gut. Ich mag das. So, das schätze ich sehr an Autoren.
Ich muss ja sagen, als ich das dann immer wieder da auf Handke stieß in ihrem Roman, es ist ja so, dass Handke durch seine Parteinahme für die serbische Seite in den Jugoslawienkriegen in den letzten Jahren sehr umstritten war und auch in großen Teilen unseres Literaturbetriebs eine eher sehr kritisch gesehene Person. Das war, und da dachte ich auch, will die Frau Rosbacher da so ein bisschen unkorrekt sein?
Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich trenne bei diesen Dingen schon immer sehr den Autor und den Autor mit seiner politischen Haltung. Ne? Also ich schätze Handke sehr, gerade für seine frühen Sachen. So, und das bleibt und das steht und das hat Bestand für mich. Und alles, was dann dazu kommt, wo er sich da politisch äußert und wie er sich politisch äußert, das steht für mich wirklich auf einem anderen Blatt. Ne? Also als Autor und als Künstler schätze ich ihn sehr. So.
Mon Cheri und unsere demolierten Seelen, so heißt der neue Roman von Verena Rosbacher, erscheint heute im Verlag Kiepenheuer und Witsch mit gut 500 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Danke Ihnen sehr für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen herzlich.
Ukraine lesen.
Ich betrachtete Papa, wie er hinter der Wursttheke seines russischen Spezialitätengeschäfts in Leipzig steht und etwas ungeschickt in eine Krakauer beißt, sodass sie ihm fast aus dem Kürbiskernbeutchen plumpst. Grau, beim Kauen krümelnd, unkonzentriert, so steht er vor mir. Eingetönt in das teilnahmslose Surren der Kühltruhen. Käufer sind gerade keine zugegen, und ohne Kundschaft wirkt Papas Magazin zurückgelassen. So ähnlich wie er selbst in Deutschland. In der Ukraine war das anders, glaube ich. Ja, er hat dieses Land gehasst, weil es ihn, wie schon seine Vorfahren, schlecht behandelt hat. Es war sein Zuhause, aber keine Heimat. Die akademische Karriere als Mathematiker blieb ihm dort verwehrt, weil das Sowjetsystem keine Juden an der Spitze sehen wollte. Aber soweit ich mich erinnern kann, lebte mein Vater in Kiew ein selbstbestimmteres und erfüllteres Leben. Er winkte Taxis mit Dollarnoten herbei. Ein Mann mit einem Dollarbündel in der Hand war im Kiew der frühen 90er Jahre quasi unübersehbar. Aber Papa und die Dollars, das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Er zog mit meiner schönen moldawischen Mutter durch die Theater, Restaurants und Kinos der Stadt. Einmal sah ich ihn auf dem größten Rinnack der Stadt um ein Kilo Salo feilschen. Mit kritischer Miene zutschte Papa am Probefetzen Speck und wechselte dann aus dem Russischen, das wir im östlichen Teil Kiews sprachen, ins Ukrainische, die Sprache der einfachen Händler. Um sie wissen zu lassen, dass ihr Fleisch die 5000 Grivna nicht wert war, die sie dafür verlangten. Die Händler verzogen ihre goldenen Plombengebisse, klammerten sich hilflos an ihre Metzgermesser und jaulten, Väterchen, habt doch ein Herz. Aber Papa erhandelte unbeirrt seinen Wunschpreis. Das beeindruckte mich sehr.
Ein Ausschnitt aus dem Roman Eine Formalie in Kiew von Dmitri Kapitelmann. Der Autor wurde in Kiew geboren. Später ist er mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. Der Roman ist im Hansa Verlag erschienen. Und das war ein Stück aus unserer Reihe Ukraine lesen mit Gedichten und Romanauszügen von ukrainischen Autorinnen und Autoren. Finden Sie auch online auf deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Auf der Sachbuchbestenliste von Deutschlandfunk Kultur, Zeit und ZDF steht in diesem Monat ein Buch des Historikers Michael Wild ganz oben. Sein Buch Zerborstene Zeit, deutsche Geschichte 1918 bis 1945. Und dieses Buch hat sich unser Kritiker Wolfgang Schneider ganz genau angesehen. Der ist jetzt bei mir. Hallo, Herr Schneider.
Hallo.
Es gibt ja über diese Zeit in der deutschen Geschichte, 1918 bis 1945, da gibt es sehr viele historische Darstellungen. Wie findet denn Michael Wild da jetzt einen eigenen und überzeugenden Ansatz?
Ja, er kann die Geschichte natürlich nicht plötzlich ganz anders erzählen, aber er setzt schon ungewöhnliche Akzente. Vor allem will er, wie er sagt, die Geschichte nicht von den Kommandohöhen der Politik betrachten, sondern die Wahrnehmungen und auch Irrungen der Zeitgenossen zum Erkenntnismedium machen. Dafür arbeitet er Tagebuchaufzeichnungen von Zeitzeugen ein. Bekannte Stimmen wie der jüdische Gelehrte Viktor Klemperer sind darunter, aber auch eben Menschen, die mit anfangs zum Beispiel sehr positiven Gefühlen durch die NS-Zeit gehen. Die Hamburger Lehrerin Luise Solmitz, die war mit einem Juden verheiratet, hatte zwei halbjüdische Kinder und begeisterte sich dennoch einige Jahre für Hitler. Das erscheint von heute aus widersinnig, aber 1933 war eben noch nicht 1945, als diese Frau Hitler auch nur noch entsetzlich fand. Und mit solchen Quellen kann Wild eben auch die erlebte Geschichte erfassen. Und das ist für das Verständnis vergangener Epochen immer sehr fruchtbar.
Das heißt auch für diese Phase Aufstieg und Machtübernahme der Nationalsozialisten findet er dann aus dieser Alltagsperspektive heraus einen neuen Ansatz?
Ja, also eine Qualität des Buches ist, dass die Darstellung immer gebunden ist an Personen und Orte. Um diese Taktiken der nationalsozialistischen Machteroberung zu zeigen, da nimmt er die rheinländische Kleinstadt Wittlich als Schauplatz. Da waren viele Menschen katholische Zentrumswähler und er zeigt da eben, wie die Nazis mit sozialem Druck arbeiteten. Also der Appell an die sogenannte Volksgemeinschaft ließ ja kaum ein Abseitsstehen zu. Aber ob man innerlich das bejahte, das war dabei weniger wichtig als gewisse rituelle Bekenntnisse, etwa das Raushängen der Hakenkreuzfahne oder dass man sich eben bei den zahlreichen Feiern und Kundgebungen zeigte. Und so wurde nach außen sichtbar dieser Konsens der Volksgemeinschaft hergestellt. Ich finde, mit diesem Blick auf die Symbolpolitik auf lokaler Ebene zeigt Wild den Umbruch sehr anschaulich.
Und über diese Zeit hinaus, was findet er sonst mit diesem Ansatz? Also eben nicht von seiner Formulierung von der Kommandohöhe der Politik aus zu erzählen, sondern aus anderen Zeugnissen, aus alltäglicheren Zeugnissen heraus. Was findet er da?
Ja, es geht eben auch um Alltagskultur. Ein Beispiel ist das Kapitel Menschen am Sonntag. Das handelt vom Freizeitverhalten in der Weimarer Republik, insbesondere der Kinobegeisterung. Sehr spannend finde ich da die Ausführungen über den Streit um Chaplin. Für die Nazis war ja seine unheldische Figur des Tramps überhaupt nicht lustig. Chaplin wurde von ihnen antisemitisch als amerikanischer Filmjude denunziert. Allerdings, Chaplin war gar kein Jude. Dass er einer war, das war damals so eine viel kolportierte Falschmeldung, die Chaplin aus Solidarität mit den antisemitisch Verfolgten selten richtig stellte.
Das ganze Buch, wie hat Michael Wild das denn aufgebaut? Wandert er da chronologisch durch diese Zeit oder hat er es anhand von einzelnen Themen gebündelt?
Ja, für eine Chronologie ist der Stoff doch ein bisschen zu umfangreich. Er geht so in Schritten von 2 Jahren voran. 12 Kapitel hat das umfangreiche Buch. Das sind wirklich so 12 repräsentative Themenkomplexe. Für die Mitte der 20er Jahre wählt er zum Beispiel ein Thema, das damals sicher nicht so zentral war, aber eben heute interessiert. Die schwarze Tänzerin Josephine Baker und die People of Color damals in Deutschland. Das Kapitel über das Jahr 36 lässt er überraschend in Äthiopien beginnen, wo das faschistische Italien einen äußerst brutalen Kolonialkrieg damals führte, der in Europa die Gemüter so beschäftigte wie eben kurz darauf der spanische Bürgerkrieg. Das war für mich ein sehr interessanter Aspekt und da kann man dann eben auch gut verschmerzen, dass vieles eher Bekannte ausgelassen wird.
Was er ja natürlich nicht auslassen kann, ist dieser Riesenkomplex Zweiter Weltkrieg und Holocaust. Der gehört eben auch in diese Zeit, wenn er bis 1945 erzählt. Über diese Themen wurden schon ganze Bibliotheken geschrieben. Wie bekommt Wild das jetzt in den Griff, diesen Riesenstoff?
Ja, auch da macht das so, dass er an bestimmte Schauplätze geht, etwa in die westukrainische Stadt Lemberg. Und er zeigt, wie diese Region immer wieder zum Spielball verschiedener Mächte wurde, erst unter polnischer Herrschaft, dann von der Sowjetunion einverleibt, deren Massenmorde schließlich noch von der deutschen Besatzung überboten wurden. Und diese Wechsel, die führten zur Entfesselung ethnisierter Gewalt, die eben in den Massenerschießungen und Deportationen durch die SS gipfelte. Andere Schauplätze sind Vernichtungslager wie Sobibor, das ist auch sehr eindringlich beschrieben. Dennoch finde ich, hier bekommt das Buch so eine gewisse Schieflage. Von den 130 Seiten über die Jahre des Zweiten Weltkriegs handeln 100 vom Holocaust. Also früher haben manche ja so getan, als wäre die Judenvernichtung ein Nebenereignis des Zweiten Weltkriegs. Hier könnte man den Eindruck bekommen, als wäre der Weltkrieg ein Nebenereignis des Holocaust.
Also da haben Sie kritische Einwände. Wie ist es insgesamt? Wie schauen Sie insgesamt auf das Buch? Überwiegt das Kritische oder das Positive?
Also Problem ist ja eigentlich nur der Untertitel Deutsche Geschichte 1918 bis 45. Das erhebt eben den Anspruch eines Kompendiums, was das Buch eigentlich ja nicht ist. Das ist mit dem Mut zur Lücke geschrieben, überzeugt aber eben gerade durch die besonderen Akzente und Perspektiven auf die deutsche Geschichte. Und wenn man diese Eigenart akzeptiert, dann kann man dieses sehr konkret und immer sehr konzise darstellende Buch unbedingt empfehlen für Leser, die schon genügend Vorkenntnisse und gewisse historische Koordinaten haben.
Das Buch von Michael Wild, Zerborstene Zeit, deutsche Geschichte 1918 bis 45, im Verlag C.H. Beck ist das erschienen mit 640 Seiten. 32 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Wolfgang Schneider. Vor kurzem habe ich einen Film gesehen über ein Smart Home, ein intelligentes Haus. Und dieses Haus ist so klug und so gut informiert über seinen Besitzer und dessen geheime Wünsche, dass es irgendwann für ihn andere Menschen tötet. Eine sehr unheimliche Vision von der künstlichen Intelligenz in so einem Smart Home. KI, künstliche Intelligenz, das ist ja eins der Megathemen heute. Und der Kritiker Steffen Mesch, der hat sich für uns angesehen, wie diese Thema in neuen Büchern verhandelt wird. Hallo, willkommen, Herr Mesch.
Hallo.
Sie haben sich jetzt 4 neue Bücher zu diesem Thema angesehen. Um welche Formen von KI geht es denn in diesen Büchern? Geht es auch um Häuser oder Roboter oder Programme und Algorithmen?
Das ist nicht zu trennen und das ist das Tolle an vielen Büchern aktuell. Also am tollsten, am reichsten zu lesen für mich war ein Buch bei Klett Cotta namens Athos 2643. Da gibt es ein smartes Kloster, also eine KI, die auf einem kleinen Mond die Lebenserhaltungssysteme eines Klosters überwacht und dann geschieht ein Mord. Und ich habe erst gedacht, das sei irgendwie Humor oder Satire, so der Name der Rose im Weltraum. Doch das Tolle an Athos 2643 ist, der Ermittler hat selbst eine eigene KI dabei, eine Assistentin. Und das Buch ist aus deren Perspektive erzählt. Das heißt, eine KI beurteilt und belauert und ermittelt gegen eine andere KI. Und für den Ermittler ist seine KI nur so ein hilfreiches, sexy Frauenhologramm. Doch das Buch ist so feministisch und poetisch und originell, weil sich die KI die ganze Zeit brillante und poetische Gedanken macht. Also für mich war das wie so bezaubernde Genie mit der magischen Frau aus der Flasche, nur dass Genie hier ihrem Meister halt so weit überlegen ist. Also ein ganz fremdes, neues, störrisches, philosophisches Buch. Der Autor heißt Niels Westerbøhr.
Und also da gibt es sozusagen die gute KI, die den Ermittler begleitet und unterstützt, aber es gibt eben auch wieder die böse KI, künstliche Intelligenz, die sich gegen Menschen wendet. Ist das denn bei allen Büchern so, die Sie sich angesehen haben?
Nee. Und darum mochte ich ein zweites Buch wirklich sehr, also ich schwärme heute fast nur, nämlich Pantopia von Theresa Hanik. Das erklärt sehr niedrigschwellig, wie eine KI dazulernt und genutzt werden kann. Und dann wird eine KI aus München, aus unserer Gegenwart fast, zu einem globalen Verbesserungstool, so im Fridays for Future-Stil. Also einfach ein Programm, das für uns durchrechnet, wie die Welt fairer werden kann. Das ist ganz einfach geschrieben, griffige Figuren, 400 Seiten, echt mehr so Visionen und Weltverbesserungen. Also Pantopia, das war ein super Buch zum Einstieg.
Und da ist KI dann die große Gouvernante als Werkzeug eines neuen Superstaats, die uns Menschen endlich mal dazu zwingt, vernünftig zu leben?
Ein bisschen schon. Also ich fand es sehr interessant, weil es hatte so ein bisschen so FDP-Flugtaxi-Romantik. Also es feiert den freien Markt sehr und erinnert oft auch so ein bisschen an libertäre, ganz, ganz böse, schreckliche Bücher von Ayn Rand. Also so eine Mischung aus Startup-Optimismus und, oh, okay, interessant, du glaubst, Kapitalismus macht die Welt besser. Also ich habe viel gelernt, aber ja, würde super gerne mal mit der Autorin drüber reden.
Ich höre jetzt mit einiger Überraschung, dass Sie da doch viele optimistische Züge finden in den neuen KI-Büchern.
Ja, und gefühlvoller. Also es waren irgendwie sehr softe, oft auch religiöse Bücher, weil KI halt echt als Werkzeug mit Potenzial verstanden wird und weniger als Killer. Extrem gelungen fand ich auch ein Buch namens KI 2041. Das hat den Untertitel 10 Zukunftsvisionen und es zeigt uns in 10 ein bisschen hölzernen Kurzgeschichten, aber auch in 10 passenden, einfachen Essays immer verschiedene Aspekte, wieso in 20 Jahren der Alltag ganz anders sein könnte schon. Das heißt, es gibt immer erst eine Geschichte, was ist neu, was könnte möglich sein in 20 Jahren und dann ein Essay. Die Autoren kommen aus China und Taiwan. Kifan Chen schreibt sonst Romane und Kai-Fu Lee war unter anderem bei Google Experte für KI. Und mir war zum Beispiel nicht klar, dass selbstfahrende Autos noch super weit weg sind, aber pädagogische KIs, die Kinder immer besser verstehen und dann so nudgen und motivieren, total viel ändern könnten, im Guten wie im Schlechten.
Ja, ich bin gerade hier in die Rolle des Skeptikers, aber mache ich mal. Ich würde jetzt eher auch an das, ja, ich hätte eher auch Sorgen, eine Pädagogik-KI, der ich mein Kind anvertraue, klingt aber auch irgendwie unheimlich, oder?
Das finde ich auch, aber deshalb war es halt super, eine Stunde eine Kurzgeschichte voller Chancen und Risiken zu lesen und auch ein Essay mit diesen ganzen technischen Fakten. Also ich empfehle das echt jedem.
Es kommt gerade eine der wichtigsten und hochprämierten Science-Fiction-Reihen nach Deutschland. Das ist eine vierbändige Reihe, Terra Ignota von der US-Amerikanerin Ada Pormer. Da soll es auch um KI gehen in dieser Reihe. Wie denn da?
Da rechnet die Politik in ungefähr 500 Jahren aus, dass jetzt ein Krieg, also jetzt in 500 Jahren, vielleicht besser und einfacher wäre als ein noch größerer Krieg später. Und dann überlegen alle ernsthaft, ja, sollen wir vielleicht Druck abbauen durch diesen Krieg? Das klingt auch erstmal toll, hat mir am Ende aber in 4 Bänden kaum was über KI erzählt, weil im Gegenteil, es war eher so rückwärtsgewandt, historisierend, gestrig. Es ging ganz viel um Religion und die Frage, ob es Gott gibt. Und es ist scheußlich prätentiös geschrieben. Also es waren echt so die trockensten und belastendsten Bücher, die ich seit 10 Jahren las. Also super interessant, echt eine Herausforderung, sich da die Zähne dran auszubeißen. Doch um Technologie oder um Menschen und Technik ging es da einfach nicht, sondern mehr so um ja, soziologische Fragen.
Ja, tut mir leid, dass Sie sich da durchbeißen mussten. Haben Sie denn vielleicht jetzt als Gegengewicht noch was Erfreulicheres, Interessanteres zum Thema künstliche Intelligenz?
Ja, ich habe 2 ganz kurze Tipps. Das eine ist ein Comic, der schon letztes Jahr erschienen ist in Deutschland. Der heißt Sentient von Jeff Lemire. Da geht es darum, dass Kinder sind auf einem Raumschiff und die Eltern sind alle tot. Ich verrate nicht, warum. Und sie müssen jetzt der KI vertrauen. Und die KI sagt, ja, ich bin jetzt sowas wie eure Mutter. Habt Spaß. Und das ist halt super creepy und dann doch überraschend warmherzig. Da habe ich viel mitgenommen. Und es gibt eine Fernsehserie, die so ähnlich ist von Ridley Scott, diesem Blade Runner Regisseur. Mhm. Die heißt Raised by Wolves. Da habe ich nur den Pilotfilm gesehen, aber der war auch sehr intensiv gleich. Da geht es auch um Kinder, die von Robotern oder Androiden erzogen werden und dann halt ganz schnell, das kommt immer wieder vor, irgendwie sagen, okay, es gibt höhere Wesen als Menschen. Heißt das, es gibt Gott? Also irgendwie hat KI ständig was mit dieser Gottesfrage zu tun. Und da geht es jetzt 2 Staffeln, die hochgelobt sind, um Religion und KI, Raised by Wolves.
Und Herr Mesch, jetzt, wenn wir mal einen Strich drunter ziehen, was machen Sie jetzt mit all diesem Neuen, was Sie gelesen haben über KI, also Geschichten, in denen KI eine Rolle spielt? Sind Sie jetzt eigentlich beruhigter oder skeptischer als vorher?
Ich habe vor allem das Gefühl, dass ich halt weniger weiß als vorher. Also mein Fazit ist sowas, Leute wissen irgendwie nicht richtig, was ihr Alexa-Sprachassistent kann und schöpfen das nicht aus. Und wir wissen auch nicht genau, inwieweit uns das jetzt bedroht oder einschränkt. Und wir müssen einfach alle viel klarer über die Potenziale und die Risiken sprechen, finde ich. Weil auch, es geht ja auch um Grenzen und um Gesetzgebung. Und da müssen wir wählen. Und damit wir klug wählen können, müssen wir halt wissen, was da eigentlich los ist. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich da genug weiß. Aber diese Bücher haben es mir halt sehr niedrigschwellig und einfach super interessant intellektuell vermittelt.
Neue Bücher über künstliche Intelligenz für uns gelesen von Stefan Mesch. Ganz herzlichen Dank dafür.